Guten Morgen, ich grüße Sie herzlich im Namen des auferstandenen und erhöhten Jesus Christus, unserem Herrn und Retter. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich war ja schon einmal hier. Eigentlich hatte ich gedacht, naja, ich werde heute Morgen im Gottesdienst teilnehmen, vielleicht auch einen Gruß sagen und ein Dankeschön für die letzte Spende. Und ehe ich es vergesse, das will ich unbedingt auch tun. Herzlichen Dank, dass Sie vor ein paar Wochen auch wieder an uns gedacht haben und eine Spende überwiesen haben. Das ist uns eine große Unterstützung in unserer Arbeit und ich weiß, dahinter steht mehr als nur mal den Geldbeutel ziehen, etwas in die Kollekte schmeißen, sondern eben Ihr an uns denken und Ihr Gebet, Ihre Fürbitte, das ist uns ganz wichtig. Ja, aber dann hieß es, na, wenn der Bruder Bayer schon mal da ist, dann sagt der Bruder Nestvogel und der Vorstand, soll er doch gleich predigen. Nun gut, das ist mir eine große Ehre und das tue ich gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht, ich weiß nicht, 2009 war ich das letzte Mal hier. Sicherlich hatten nicht alle die Gelegenheit, dabei zu sein und uns kennenzulernen. Deswegen vielleicht ein paar einleitende Worte zu uns und unserer Arbeit. Wie es schon gesagt wurde, unsere Arbeit ist in Chile, Südamerika. Die Stadt heißt Temuco, 700 Kilometer von der Hauptstadt Santiago entfernt. Rund 300.000 Einwohner, also auch nicht zu klein. Aber natürlich auch in der gesamten Umgebung. Von mehreren hundert Kilometern sind wir tätig. Meine Hauptaufgabe ist in der Ausbildung einheimischer Mitarbeiter und Pastoren, theologische Ausbildung, Bibelschule. Wir sind eine kleine, bescheidene Bibelschule. Aber immerhin, es summiert sich dann doch, wenn man bedenkt, dass in diesem langen Schlauch Chile, ich weiß nicht, ob Sie auf der Landkarte es im Kopf haben, es sind 4.200 Kilometer langer Schlauch. Da haben wir eine Zweigstelle im Meer im Norden, eine in Santiago in der Mitte und eine Zweigstelle bei uns im Süden in Temuco. Und es ist dann doch schön zu sehen, wie, obwohl jede Zweigstelle ein kleines Häufchen ist, sich das dann doch summiert und wir mit allen drum und dran, Gaststudenten und Hörer, die einfach nur mal so kommen, dann doch 100 Leute ungefähr jeweils im Studienjahr erreichen. Aber Zahlen sind natürlich längst nicht alles. Nun, Sie werden sagen, Missionare in Chile, Bibelschule, ist denn das so wichtig? Das reißt doch keinen vom Hocker, das kennen wir auch, ist in Deutschland auch nötig. Warum schickt man da überhaupt noch Missionare nach Chile? Ja, das hört sich so einfach an, aber Bibelschule in Chile ist dann doch nochmal, hat einen anderen Stellenwert. Hier kann man Theologie studieren an was weiß ich wie vielen Stellen, auch an offiziellen Universitäten. Das ist in Chile nicht der Fall. Dort kann man katholische Theologie studieren, okay, aber keine evangelische Theologie. Also alle hauptamtlichen und teilzeitlichen ehrenamtlichen Mitarbeiter, wenn sie Theologie studieren wollen, dann müssen sie in eine Bibelschule gehen. Es ist insofern auch nochmal besonders wichtig, weil hier in Deutschland man doch von mehr Grundlagen ausgehen kann. Ja, so die Allgemeinbildung ist ja viel höher. Oder auch das biblische Wissen ist bei Gläubigen und in den Gemeinden doch wesentlich ausgeprägter, als wir das so in Chile sehen, sodass da die theologische Ausbildung noch einmal von besonderer Bedeutung ist. Auch angesichts der Tatsache, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr viele Gemeinden entstanden sind. Menschen kommen zum Glauben, Gemeinden wachsen. Es gibt auch immer wieder welche mal, die schrumpfen, okay. Aber man muss schon sagen, da geschieht einiges in Chile. Auch ist es ja nicht zu vergleichen mit der Bevölkerungsstruktur. Hier der demografische Wandel in Deutschland schlägt ja kräftig zu. In Chile ist das überhaupt nicht der Fall. Da gibt es sehr viele junge Leute. Und insofern ist da der Trend auch ein ganz anderer. Aber mit diesem äußeren Wachstum und dass Menschen zum Glauben kommen, hält oft eine geistliche, biblisch gegründete Leitung nicht stand. Es fehlen allerorten Pastoren, Gemeinde, Mitarbeiter, Älteste, die biblisch fundiert auch das Evangelium weitersagen können und Menschen anleiten können, wie sie ihr Christsein leben. Also insofern ist das eine ganz große Herausforderung, auch angesichts der Tatsache, dass natürlich auch in Chile, wie woanders auch, sehr viele Sekten unterwegs sind, sehr große Missverständnisse herrschen, was die wirkliche biblische Lehre anbetrifft und insofern da auch die Notwendigkeit einer biblischen Haltung ungeheuer groß ist. Insofern haben wir da noch eine Menge zu tun. Nicht unbedingt als Missionare, nicht so sehr in Pioniermission, in Evangelisation, da, das machen die chilenischen Mitarbeiter hervorragend, aber eben in der Festigung und in der Ausbildung in Bibel und Gottes Wahrheit, da sehr wohl sind wir noch gefragt und da sind wir dankbar für alle Mithilfe, auch im Gebet. Meine Frau ist tätig in der Bibelfernkursarbeit, also man könnte sagen, wir decken ein breites Spektrum ab, nicht nur, dass wir Hauptamtliche ausbilden und andere, die in der Gemeindearbeit tätig sind, auch sonst jeder Gläubige hat Möglichkeiten, zu Materialien zu kommen, um die Bibel genauer zu studieren. Und gerade auch Gemeinden, wo man merkt, da fehlt es hinten und vorne an Bibelwissen, da sind viele dann bereit zu sagen, na, dann mache ich da so ein Studium mit auf ganz verschiedenen Niveaus. Das fängt ganz einfach an, wo schon Kinder mitmachen können, aber sind dann auch durchaus auf einem theologischen Niveau, das sich sehen lassen kann. Es gibt auch in Deutsch die Emmaus-Bibelfernkurse, dürften manchen ein Begriff sein. Eben diese Arbeit, die tun wir da auch in Chile. Also ganz herzlichen Dank, wenn Sie hin und wieder mal da an unsere Arbeit denken, für uns beten und auch mithelfen, ganz materiell, das ist ja auch immer wieder nötig, dann danken wir Ihnen von Herzen auch für die Kollekte heute. Heute möchte ich aus dem 1. Timotheusbrief einen Bibelvers beleuchten. 1. Timotheus 3, Vers 16. Ich lese ab Vers 14. 1. Timotheus 3, Vers 14. Entschuldigen Sie, ich habe nur meine kleine Reisebibel hier dabei. Solches schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn es sich aber verzögert, dass du wissest, wie man wandeln soll in dem Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ich habe das überschrieben, mal diesen Vers 16 mit so einem Arbeitstitel, Erhabenheit und Wichtigkeit der Wahrheit Gottes. Das könnte man sicherlich noch ein bisschen besser feilen oder so, mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber das kommt da eigentlich zum Ausdruck und da müssen wir den Kontext dieses ersten Timotheus Kapitel 3 im Blick behalten. Da geht es ja auch um den Gemeindeaufbau. Das Kapitel fängt an mit den Gemeindeältesten, welche Voraussetzungen sie haben. Und dann die Diakone. Gibt Paulus klare Maßstäbe, wie das zu geschehen hat. Und sagt dann am Ende im Grunde, warum ist denn das so wichtig? Warum müssen wir da so viel Wert drauf legen? Und dann kommt das in diesen zwei wunderbaren Versen herrlich zum Ausdruck. Die Würde und Verantwortung der Gemeinde Jesu, so könnte man den Vers 15 vielleicht überschreiben. Und dann in Vers 16 die Erhabenheit und Wichtigkeit der Wahrheit Gottes. Es ist wohl die Kernaussage, die Gemeinde Gottes ist Säule und Grundfeste der Wahrheit. Vers 15. Und als solches hat die Gemeinde, haben wir die Aufgabe, die offenbarte Wahrheit Gottes hochzuhalten, aufrecht zu halten, sie zu befestigen, sie zu sichern wie einen Schatz. Die Gemeinde schafft diese Wahrheit nicht selbst. Sie hat sie auch nicht selbst in sich, sondern sie verkündet und bewahrt die anvertraute göttliche Wahrheit und Botschaft. Ich glaube, diese paar Sätze, die ich da jetzt schon gesagt habe, die könnten manchem schon kalte Schauer über den Rücken laufen lassen. Denn heutzutage ist ja doch was ganz anderes die Mode, der sogenannte Patchwork-Glaube. Nicht? Also ich suche mir das heraus, was mir so in meinen Kram passt. Ich bin im Mittelpunkt, ich mache mir meine Religion und dann nehme ich mir ein bisschen da vom Buddhismus und da ein bisschen Esoterik und was es sonst noch alles gibt auf dem Markt der unbegrenzten Möglichkeiten. Hier geht es um was ganz anderes. Hier wird uns klipp und klar gesagt, es handelt sich um eine geoffenbarte Wahrheit Gottes, die wir anzunehmen haben, akzeptieren, umsetzen im Leben und auch schützen und verbreiten müssen. Also das erfordert Verantwortungsbewusstsein gegenüber Gott, ein Ernstnehmen des Wortes Gottes, Kenntnis und Erkenntnis der Wahrheit Gottes in seinem Wort, Vertrautheit mit dem Wort der Wahrheit und Leben mit dem Wort der Wahrheit. Das verbietet gänzlich jegliche Beliebigkeit in dieser Richtung. Gott hat seine Gemeinde gerufen, die Wahrheit, die in seinem Wort offenbart ist. Sein Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit zu beachten, zu bewahren, zu manifestieren und zu verkündigen. Und wenn nicht die Gemeinde diese Wahrheit Gottes hochhält und verbreitet, dann gibt es auf dieser Welt keine andere Instanz, die dazu in der Lage wäre. Wir müssen deshalb uns vom Wort Gottes rufen und ermahnen lassen, das ganz genau damit zu nehmen. Diese Wahrheit Gottes zu kennen, sie zu leben, auch in der Gemeinde selbst, das ist noch einmal der Kontext im 1. Timotheus 3, da geht es um die Gemeinde, den Gemeindeaufbau. Diese Wahrheit zu bezeugen, auch zu verteidigen, sie zu bewahren, sie festzuhalten. Genau daran knüpfen wir also jetzt an, wenn wir den Vers 16 ein wenig näher beleuchten. Denn darin wird genau dies beschrieben, der Kern der göttlichen Wahrheit, die Erhabenheit der göttlichen Offenbarung in Jesus Christus, die Wichtigkeit, die Relevanz des wunderbaren Inhalts des Evangeliums. Es ist, als ob Paulus in diesen zwei Versen 15 und 16 gewissermaßen auf den Punkt bringt, was Gemeinde Gottes ist, was Gemeinde Gottes hat. Die Gemeinde ist das Haus Gottes und die Gemeinde hat die Wahrheit Gottes. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Also nochmals, um diesen Vers in den Kontext zu stellen, von daher zu beleuchten, der Dienst in der Gemeinde ist nicht nur unabdingbar wegen der Größe und der Heiligkeit der Gemeinde als Haus Gottes, sondern auch wegen der Erhabenheit und Wichtigkeit der Botschaft Gottes. Das Evangelium und der Glaube haben einen hohen Stellenwert. Sie sind wie ein Schatz, der Gemeinde Jesu anvertraut ist. Und das in viererlei Absicht möchte ich nur kurz nennen, weil das ist im Grunde etwas, was sich in den Pastoralbriefen, das sind die Timotheusbriefe und der Titusbrief, sich ständig wiederholt und was da als Zentrum uns nahegebracht wird. Ein Schatz, der Gemeinde Jesu anvertraut ist, und dieser Schatz soll bewahrt werden, auf ihn aufgepasst werden. Er soll nicht verloren gehen, er soll nicht geraubt werden. Zweitens, der Schatz der Wahrheit soll vor Veränderungen und Verfälschungen geschützt werden. Drittens, die Wahrheit soll gelebt werden. Um es mit dem Bild zu sagen, das wir sicher kennen, die großen Geldscheine dieses Schatzes sollen in kleine Münze umgesetzt werden. Und viertens, dieser Schatz der Wahrheit soll eben auch verbreitet werden. In Verkündigung, Evangelisation und Lehre und Mission. Nun, ich möchte diese Punkte nicht näher ausführen, sondern einfach nur auf den Zusammenhang hinweisen im Gesamttext der Pastoralbriefe. Aber diese vier Punkte sind auch die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Das ist auch ihre Aufgabe hier in der Gemeinde in Hannover. Und das ist unsere Aufgabe auch im Gemeindeverband, in dem ich mitarbeite in Chile, ganz genau gleich. Und auch in der Bibelschule ganz speziell, wo wir eine große Verantwortung dafür haben, wie wird das Wort Gottes aufgenommen, verstanden, wie wird die geoffenbarte Wahrheit dann auch umgesetzt im Leben. Das muss man eintrainieren. Das ist nicht selbstverständlich. Also die Wahrheit Gottes, die Tatsache und der Inhalt der Offenbarung, das ist es, worum es geht. Und nun fängt Paulus gewissermaßen an zu singen und zu preisen und rühmt die Größe und Herrlichkeit dieser Botschaft. Man sollte gleich im Blick behalten, wir gehen da noch auf die einzelnen Punkte ein, es geht Paulus nicht um eine komplette Erwähnung aller Glaubensaussagen und auch nicht um eine Erklärung dieser Inhalte, sondern um die Zusammenfassung einiger wichtiger Punkte, die sozusagen stellvertretend für viele andere Punkte auch noch stehen. Und er will sagen, schaut, was haben wir für eine herrliche Botschaft. Unglaublich, will er sagen, unübertrefflich. Keine andere Philosophie, Ideologie oder Religion kann das von sich behaupten, was diese Wahrheit beinhaltet. Und umso mehr sind wir als Christen dazu aufgerufen, daran festzuhalten, uns nicht irre machen zu lassen, das kommt dann in Kapitel 4 gleich darauf, sondern es unverfälscht, unvermischt weiterzusagen und zu verkündigen. Wissen Sie, das ist so ein ganz anderer Ton als der, den man heute so vernehmen kann. Da wird dann oft gesagt, also nun seid mal nicht so kleinlich mit der Dogmatik, ist doch nicht so wichtig. Hauptsache die Liebe Christi steht im Mittelpunkt. Das reicht doch. Müssen wir uns dann immer so zerstreiten über so Kleinigkeiten von Dogmatik? Nun, da ist was dran. Natürlich, niemand wird abstreiten, wie wichtig es ist, dass wir Liebe untereinander haben und dass wir auch leben, was wir glauben, selbstverständlich. Aber das kann und darf doch nicht heißen, dass man Lehre und Wahrheit einfach preisgeben kann, der Beliebigkeit anheimstellen kann. Ich kann doch nur richtig leben, wenn ich richtig glaube. Die Dogmatik bestimmt die Ethik. Und wenn das Was nicht klar ist, muss man sich nicht wundern, wenn das Wie dann noch unklarer wird. Deswegen haben wir oft so ein Wischiwaschi in manchen Gemeinden, auch in Chile leider, muss ich das sagen. Was herrscht da für ein Durcheinander, wenn da keine klaren Maßstäbe vorhanden sind, wenn die Bibel nicht ernst genommen wird, wenn jeder macht, was er will. In Chile ist das manchmal besonders schlimm, wenn man miterleben muss, wie die Gemeinden sich innerhalb der Gemeinden sich streiten, dann gehen sie auseinander und dann gründen sie eine Untergemeinde und eine Nebengemeinde und noch eine Gemeinde. Und noch. Ach du liebe Zeit, und das kommt dann also dazu, dass es in Chile weit über 200 verschiedene evangelische Denominationen gibt. Man langt sich an den Kopf und fragt sich, wo bleibt da das Zeugnis Jesu Christi? Alles nur deshalb, weil da oft sich Menschen in den Mittelpunkt stellen und weil das Wort der Wahrheit schlichtweg vernachlässigt wird. Also, es muss klar sein, was ist die Grundlage unseres Glaubens und damit unseres Lebens? Darauf gilt es sich zu gründen, das wollen wir leben, daran gilt es sich festzuhalten. Das müssen wir konsequent leben. Paulus weist ganz deutlich auf die Größe und den staunenswerten Inhalt der Botschaft Gottes hin. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Oder wie man auch übersetzen könnte, das Geheimnis der Frömmigkeit. Vielleicht kommt das, da das griechische Wort besser zum Ausdruck. Nur das Wort Frömmigkeit, das hat so einen Beigeschmack heutzutage, nicht wahr? Die Frommen da, die dauernd in die Kirche rennen. Das hört sich so nach äußerlicher Religiosität an. Das ist natürlich damit nicht gemeint. Sondern das griechische Wort meint die praktische Umsetzung und Ausübung der Gottesfurcht. Gottesfürchtig leben, Glaube praktisch. Glaubenswahrheit, die zum Glaubensleben führt. Eben das Was und das Wie, beides untrennbar miteinander verbunden. Auch das versuchen wir in unserer Bibelschule in Temuco zu vermitteln. Da geht es nicht nur um eine pure Theologie oder irgendeine Philosophie, eine christliche Philosophie, die man lernen und die man memorieren kann. Und wenn man ein gutes Examen schreibt, dann ist man ein hervorragender Theologe. Nein, die werden auch in der Praxis angewiesen. Die müssen ein Praktikum absolvieren, und zwar während ihres Studiums. An den Wochenenden bereisen sie Gemeinden, halten dort Dienste. Sie werden ganz praktisch auch angeleitet, was es für sie persönlich heißt, Christsein zu leben und andere dazu anzuleiten, Jüngerschaft weiterzugeben. Also nicht nur einfach Theorie zu vermitteln, sondern hier geht es um die Glaubenspraxis. Beides gehört zusammen. Und genauso sieht das Paulus auch hier. Und deshalb gibt er hier eine kleine Erinnerung an das herrliche Evangelium von Jesus Christus. Das Was und das Wie, das ist da eingeschlossen, wie es richtig geglaubt, wie es gelebt werden soll. Und das in einer feierlichen, würdigen Form. Deswegen habe ich mich vorhin zu dem Titel verstiegen, Erhabenheit der Wahrheit Gottes. Ja, das will der Paulus hier mit ein bisschen zum Ausdruck bringen. Im Griechischen ist das Ganze in poetischer Form, nicht direkt in Reimen, sondern in damaligen Formen der Poesie, Wohlklang, Harmonien, der Struktur und der Gedankengänge. Es würde zu weit führen, hier in Einzelheiten zu gehen. Aber sicher können Sie auch in manchen Bibelausgaben, die Sie haben, sehen, das ist da tatsächlich in speziellen Linien eingerückt oder so. Das liegt daran, dass hier eine besondere poetische Form vorliegt. Wir wissen nicht, woher es kommt. Es ist möglich, dass Paulus das selber gedichtet hat. Oder es war bereits ein bestehender Text aus dem Liederbuch der Urgemeinde. Wir wissen es nicht, wir haben noch keins gefunden. Wie dem auch sei, damit wird zum Ausdruck gebracht, welche großartige Sache der Inhalt des Glaubens der Wahrheit Gottes ist und welche Erhabenheit, welche Würde es hat für uns und welchen Wert. Da lohnt es sich, Gott zu preisen und zu loben dafür und auch sich selber dafür hinzugeben, einzugeben, dieses Evangelium zu verkünden. Gehen wir mal schnell durch die einzelnen Aussagen hier, Fragen nach der Bedeutung. Erstens heißt es, er ist offenbart im Fleisch. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch aus Fleisch und Blut wie wir. Johannes schreibt, das Wort ward Fleisch und wohnte mitten unter uns. Das ist die erste Grundwahrheit. Und die meisten von uns, die diese Wahrheit schon kennen, nehmen das Wunder dieser Aussage vielleicht schon gar nicht mehr richtig wahr. Doch ist es eine unerhörte Wahrheit. Keine andere Religion kann da mithalten. In Religion geht ja immer der Weg vom Menschen zu Gott. Auch unsere Mapuchen-Indianer sind Animisten und stehen unter diesem Zwang, wir müssen dies und jenes tun und solche Rituale machen und diese Opfer bringen, damit wir dem großen Herrn des Universums da irgendwie gefallen und der gnädig mit uns ist oder uns zumindest vor Strafen bewahrt. Nein, in den Religionen ist es so, der Mensch muss sich bemühen, damit er sich Gott nähern kann. Der Mensch muss Erlösung suchen und machen, die Götter gnädig stimmen. Aber hier geht es andersrum. Jesus offenbart im Fleisch. Der Sohn Gottes erniedrigt sich und kommt herunter zu uns. Gott nähert sich dem Menschen. Ja, Gott wird Mensch, wird Fleisch und bewirkt die Erlösung. Es ist also wunderbares Evangelium. Das ist die ausgestreckte Hand Gottes, eine Einladung für uns. Ich bin gekommen, ich bin da, ich bin auch zu dir gekommen, ich bin für dich da. Die Suche hat ein Ende, die Suche, die in jedem Menschen, jedem Geschöpf Gottes steckt. Die Suche hat ein Ende, die Not hat ein Ende, der Tod verliert seine Schrecken. Er ist offenbart im Fleisch, er ist gekommen, Jesus ist kommen und er bringt das Leben und die Erlösung. Er ist erschienen im Fleisch, so könnte man vielleicht noch etwas wörtlicher übersetzen, aber gemeint ist natürlich auch eine Offenbarung. Erschienen wie ein Sonnenstrahl in der Dunkelheit. Licht scheint auf, es wird hell in der Menschheit. Das Neue Testament gebraucht diesen Ausdruck oft, wenn es von göttlichen Erscheinungen und Offenbarungen spricht. Licht, das ist immer Leben, Wärme, Orientierung, Klarheit. Und deswegen symbolisiert Licht immer gleichzeitig das wahre Leben und die rechte Erkenntnis. Das ist Offenbarung. Offenbarung ist immer auch Erleuchtung. Erleuchtung zum Leben und zur Erkenntnis. Mehr als bloßes Verstehen. Es ist lebensspendendes Erkennen. Johannes im Prolog des Evangeliums schreibt ja, in ihm, im Logos, in Jesus Christus, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Er ist erschienen, offenbart im Fleisch. Und Fleisch meint hier schlicht und einfach die menschliche, vergängliche Existenz mit allen seinen Defiziten und auch mit der Dunkelheit, in der wir im Fleisch leben. Jesus erniedrigte sich, kam von der göttlichen Herrlichkeit in die menschliche Erbärmlichkeit. Das hätte er nicht nötig gehabt. Er tat es aus Liebe. Und anders wäre jede Erlösung unwirksam gewesen. Nur ein Mensch aus Fleisch und Blut konnte für Menschen sühnen. Nur ein Mensch aus Fleisch und Blut, der gleichzeitig gottleibhaftig war. Er ist offenbart im Fleisch. Zweitens, er ist gerechtfertigt im Geist, heißt es hier weiter in Vers 16. Vielleicht genauer übersetzt, gerechtfertigt durch den Geist oder mittels Geist. Da fragen wir uns nun schon, das ist etwas schwerer zu verstehen, braucht Jesus denn eine Rechtfertigung? Warum steht da gerechtfertigt durch den Geist? Jesus hat doch niemals gesündigt, muss er doch auch nicht gerechtfertigt werden. Ich glaube, es ist anders gemeint. Ich denke, es will heißen, er ist zwar ganz Fleisch geworden, wie die Aussage gerade hieß, aber doch ganz Gott geblieben. Die Menschheit sah in ihm nur den Menschen, auch in aller seiner Niedrigkeit. Aber der Geist Gottes offenbarte ihn als den Gerechten und Heiligen. Die Gottheit Jesu war verborgen, als er auf der Erde war. Aber der Geist Gottes bewies immer wieder sein wahres Wesen. In der heutigen Theologie ist das ja auch, Jesus ist dann nur ein Mensch. Ein guter Mensch vielleicht, mit tollen Idealen. Seine Bergpredigt wird immer als erstes genannt. Oh, wunderbar. Aber damit hat sich's dann auch schon. Er bleibt auf diesem Niveau ein Mensch. Aber er ist und blieb Sohn Gottes. Und das wurde zum Beispiel bei seiner Taufe deutlich, als die Stimme vom Himmel rief, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Geist war dabei, symbolisch als Taube sichtbar gemacht. Das war die Beglaubigung. Dieser Mensch Jesus ist im Grunde auch und zugleich der Sohn Gottes. Gerechtfertigt im Geist, wer wird da nicht auch erinnert an Römer 1, Vers 3 bis 4, wo sicherlich der Höhepunkt dieser Rechtfertigung in der Auferstehung signalisiert wird. Gott hat seinen Sohn gerechtfertigt, indem er ihn hat von den Toten auferstehen lassen. Dort heißt es, Römer 1, 3 und 4, Jesus, geboren aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, seine Niedrigkeit, ist eingesetzt worden als Sohn Gottes in Kraft, seine Hoheit, nach dem Geist, der heiligt. Zwar Mensch, aber doch Gott, das kann sicherlich nur der Heilige Geist verständlich machen. Ein großes Geheimnis, das nur der Glaube begreift. Doch wiederum, nur so war Erlösung möglich. Nur so wurde Jesus für uns zur Sünde gemacht. Ganz Mensch geworden und war doch Gott und göttlich sündlos. Sonst hätte Jesus kein unschuldiges Lamm sein können, das der Welt Sünde trägt. Könnte ich einiges jetzt noch sagen zu der theologischen Diskussion über das Sühnopfer Jesu, was in den vergangenen Jahren gewaltige Wellen hervorgerufen hat. Ich schenke mir das hier. Das würde zu weit führen. Aber auch daran sieht man schon wieder, wie man sich auch in der Theologie oft vom Wort Gottes entfernt, eine eigene Philosophie daraus macht und nicht mehr beim Wort der Wahrheit bleibt. Ich kann das nur andeuten. Dritter Punkt, der hier in diesem Hymnus gesagt wird, erschienen den Engeln. Klingt für uns ein wenig rätselhaft, gerade wenn wir in der Bibel suchen, ja, wie war denn das, wo ist denn das passiert? Erschienen den Engeln, und was heißt das? Jesus wurde Mensch und blieb doch Gott, das verstehen wir, dass das eine grundsätzliche, wichtige Glaubensaussage ist, aber er ist den Engeln erschienen. Die Ausleger sind sich auch nicht ganz einig, was das wohl bedeuten kann. Ich denke, es handelt sich im Kontext hier offenbar um einen Erweis der Hoheit Christi vor der unsichtbaren Welt. Unser Blick ist da oft verkürzt, nicht? Wir sehen natürlich nur das, was vor Augen ist. Wir sehen unsere Welt. Aber wir müssen ein bisschen weitersehen. Der Kampf um den Menschen ist ein kosmischer und ein geistlicher Kampf. Es geht um viel mehr als um unser zeitliches Wohl. Es geht um die Frage, wer ist und bleibt Herrscher, Schöpfer und Herr des Alls. Gewinnt Satan seinen Kampf und Machtanspruch oder muss er weichen? Ich glaube, auf diesem Hintergrund muss man diese Aussage verstehen. Jesus tritt durch seinen Sieg bei der Auferstehung am Kreuz und bei der Auferstehung als Herrscher des Alls auf, kann der unsichtbaren Welt seine Oberhoheit demonstrieren. Erschienen den Engeln, das bedeutet, alles ist unter seine Füße getan, es gibt keine höhere Macht als er. Selbst Engel, alle Engel müssen das anerkennen. Nun, und wenn man weiß, dass in der damaligen Zeit, als Paulus dieses schrieb, schon die Anfänge der Gnosis, dieser gnostischen Mystizismus, auch unter den Gläubigen anfingen, das böse Wesen zu treiben, dann sieht man vielleicht auch noch etwas mehr die Bedeutung dieser Aussage. Denn Engel, das spielte jeweils eine große Rolle in der Gnosis und in jüdischen Strömungen. Engel wurden verehrt und da gab es wohl eine Menge Streitigkeiten. Und Hebräer 1 stellt dann ganz klar fest, Jesus ist höher als die Engel, Jesus ist der Herrscher über alles. Oder wenn ich erinnern darf an Epheser 2, Vers 15, wo es heißt, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Also ich denke, diese Aussage beleuchtet die Wirkung des Kreuzes, des Erlösungswerkes Jesus gegenüber der unsichtbaren Welt. Aber gehen wir weiter. Ich fasse zwei Punkte zusammen hier. die genannt werden in diesem Vers 16, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt. Man könnte sagen, erschienen den Engeln da oben in den himmlischen Örtern und nun gepredigt den Heiden hier unten auf der Erde. Nachdem wir also gerade einen Blick in die himmlische Welt geschaut haben, richtet sich der Blick nun auf die irdische Sphäre, auf die sich die Herrschaft Jesu Christi auch erstreckt und wo sie sich ausbreiten soll. Was Engel direkt und in Klarheit schauen durften, weil sie geistliche Wesen sind, das wird nun allen Menschen, den Völkern offenbart, mittels der Verkündigung des Evangeliums. Sein Wille geschieht im Himmel wie auf Erden. Gott erbarmt sich seiner Schöpfung, seiner gefallenen Schöpfung, und lässt das Evangelium, die gute Nachricht von der Erlösung, in aller Welt verkündigen. Das Wort ward Fleisch, und das nicht nur für das auserwählte Israel, sondern auch für alle Nationen, Menschen, Rassen und Klassen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen. Auch das sind zwei Zitate aus den Pastoralbriefen. Wir sehen also, die Verkündigung und Verbreitung der Heilstat Gottes, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Heilsbotschaft und des Planes Gottes. Er hat nicht nur die Erlösung am Kreuz bewirkt, sondern er sorgt auch dafür, dass diese herrliche Nachricht verbreitet wird. Er hat nicht nur gesagt, jawohl, das Wort vom Kreuz, Jesus schicke ich da mal runter und lasse es in Ordnung bringen und tschüss, das war's. Nun überlasse ich euch eurem Schicksal. Nein, nein, er kümmert sich darum, dass alle Menschen die Botschaft hören und die Möglichkeit haben, dazu zu gehören, wieder zu Gott zurückzukehren, gerettet zu werden, ewiges Leben zu haben. Darum ist Verkündigung und Evangelisation, Mission so wichtig. Das ist Teil des Erlösungsplanes Gottes. Sehen wir das bitte nicht einfach als irgendein Anhängsel. Ja, wir müssen eigentlich auch noch ein bisschen was für die Mission tun. Das ist Teil des Erlösungsplanes Gottes. Und deswegen sind wir als Glaubende und als Gemeinde entscheidend mit daran beteiligt und werden zu Beauftragten und Werkzeugen Gottes, indem wir diesen Dienstauftrag ernst nehmen und mitwirken, wenn das Evangelium den Heiden gepredigt wird. Ach, und übrigens nicht zu vergessen, das ist nicht unser Werk, das wir auf eigene Faust machen, das ist Gottes Werk. Erinnern wir uns, dass alle diese Aussagen hier in dem Vers 16 im Passiv stehen. Was indirekt anzeigt, dass nicht wir die Macher sind, sondern es ist Gott, der da am Wirken ist. Auch in Evangelisation und Mission, wenn den Heiden das Evangelium gepredigt wird und wenn Menschen zum Glauben kommen, ist einzig und allein Gottes Werk. Aber er möchte uns dabei haben. Er möchte uns beteiligen, er möchte uns dazu benutzen an diesem Werk Gottes. Er bindet uns ein mit ein in diesen Dienst. Gott will Mission und Gott will uns dabei haben. Sind wir uns der Würde, der Reichweite, der Verantwortung dessen bewusst? Oder läuft Mission unter ferner Liefen? Na gut, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben oder wenn wir vielleicht mal einen Spezialisten einladen können zum Thema, dann wollen wir uns vielleicht mal kurz damit beschäftigen. Aber ist es noch der Lebensnerv auch der Gemeinde, Mission? Ich will jetzt nicht viel noch zum Thema Mission sagen. Ich bin schockiert, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin und so manches auch lese, was über Stichwort Mission gesagt wird. Oh, da werde ich ganz schwach. Die Kirche macht sich das ja auch oft zu eigen. Ja, missionarische Kirche werden und so. Und dann frage ich mich, was verstehen Sie denn darunter? Und dann lese ich so Sachen wie: missionarisch sein bedeutet nicht, Menschen zu indoktrinieren, sondern im Dialog mit den Menschen der heutigen Gesellschaft zu stehen, sich von ihren Fragen und Sorgen bewegen und von den Ausdrucksformen ihres Lebens anregen, bereichern und möglicherweise auch herausfordern lassen. Du liebes bisschen, ist das Mission? Oder woanders fand ich: missionarisch sein heißt, Menschen die Frage nach Gott wach zu halten. Vielleicht gibt es diesen Gott, der ihr Leben bereichern kann, ja doch. Deshalb wollen wir Ihnen offene Testangebote unterbreiten. So etwas wie Appetitanreger für einen fröhlichen Glauben oder Sie zum großen Experiment mit Gott ermuntern. Okay, also ich lasse das jetzt ironisch, ja, ich will das nicht schlecht machen. Ist ja wirklich gut, wenn man sich um Menschen bemüht und auch in ihrer Sprache sie versucht zu erreichen. Keine Frage. Aber geht darin die Mission auf, dass das uns ein bisschen bereichert, dass es uns besser geht, dass wir uns wohler fühlen? Wellness-Therapie, ist das Mission? Und wieder woanders geht Mission ja völlig auf in Eintreten für Gerechtigkeit in der Welt, Solidarität mit den Armen, Gleichberechtigung der Frau, Menschenrechte und so weiter. Alles ist Mission. Da sehe ich hier was anderes. Hier sehe ich das Zentrum des Evangeliums, das Menschen verkündigt wird, damit sie zum Glauben an den lebendigen Gott kommen und ihr Leben ändern, umgekrempelt werden, fertig gemacht werden, reif werden für das Reich Gottes und Mitarbeiter zu werden. Predigt des Evangeliums an den Heiden, geglaubt in der Welt. Jawohl, da möchte ich dazu beitragen. Dafür sind wir nun schon seit 25 Jahren in Chile. Es macht Freude. Es tut gut zu sehen, wie Gott da auch Früchte schenkt. Und so nach 25 Jahren Bibelschularbeit kann man dann schon mal den einen oder anderen Ex-Schüler sehen, nicht, was der so heute macht und wo er eine Gemeindearbeit aufgebaut hat oder wo er missionarisch tätig ist, so Radio-, Fernseharbeit, Missionare in andere Länder gegangen sind. Ehemaliger Student von mir ist der Präsident unseres Gemeindeverbandes geworden. Tut einem auch mal menschlich gut, ja? Wenn man sieht, ach, es war nicht ganz umsonst, was du da gemacht hast. Wir machen eine gute Arbeit. Nicht? Ja, aber das ist doch wichtig, dass wir uns dafür einsetzen. Nicht, dass wir uns wohlfühlen oder gut fühlen oder dass wir jetzt irgendwelche Lorbeeren einheimsen wollen, natürlich nicht. Aber sind wir dabei, nicht nur den Glauben für uns zu bewahren und zu haben, ach, wie schön haben wir es auch in unserer Gemeinde, sondern sorgen wir uns für andere? Haben wir den missionarischen Blick? Natürlich zunächst mal in der eigenen Umgebung, selbstverständlich, aber dann auch darüber hinaus bis an die Enden der Erde. Und in Chile sind wir ziemlich am Ende der Erde. Das fünfte und letzte, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber in diesem Vers, das ist auch ein Stück der Poesie. Ja? Es geht immer vom Geistlichen zum Fleischlichen, von oben nach unten, von unten nach oben. Das ist so eine Art Rhythmus, der hier auch drin ist. Offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, dann geht es wieder von oben nach unten. Erschien den Engeln, gepredigt den Heiden, dann bleibt es wieder unten, geglaubt in der Welt und geht wieder hoch, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das ist eine Harmonie, eine poetische Struktur. Aufgenommen in die Herrlichkeit, Himmelfahrt Jesu, wir haben es gerade gefeiert, und das steht sicher auch in Beziehung zu dieser Aussage, erschienen den Engeln. Himmelfahrt Jesu, das meint aber nicht nur den Moment der Rückkehr in das himmlische Vaterhaus, das natürlich auch, betont aber auch durch die Ausdrucksweise im Griechischen sein Bleiben dort. Denn die göttliche Sphäre der Herrlichkeit, das ist, das war und ist seine Herkunft und seine Wohnung. Und damit betont wird noch einmal seine Göttlichkeit, seine Gottheit betont. Da kam er her, da gehört er hin, dort triumphiert er über alle Mächte. Dahin ist er jetzt zurückgekehrt und von dort aus regiert er alle Geschicke dieser Welt, hält alle Fäden in der Hand. Nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Auch unser Leben, unser Geschick hat er in seiner Hand. An einem jeden Einzelnen von uns hier, wo wir uns manchmal fragen müssen, na, wo ist Gott jetzt hier in meiner Situation? Er kennt es, er weiß darum, er ist da. Und wir sehen Jesus am Thron Gottes und wie es im Hebräer 7 heißt, da ist er und tritt für uns ein, ist unser Fürsprecher. Für jeden Einzelnen von uns. Darüber dürfen wir uns auch freuen. Man könnte noch viel sagen, ich will es nicht in die Länge ziehen. Jedenfalls endet dieser Hymnus dort, wo er begonnen hat, nämlich in der himmlischen Herrlichkeit. Er kam aus der Herrlichkeit und wurde Fleisch, offenbart im Fleisch. Und nun, er wurde wieder aufgenommen in die Herrlichkeit. Der Kreis schließt sich. Ein wunderbares Lied. Ein Mini-Glaubensbekenntnis, könnten wir sagen. das Staunen, Anbetung und Jubel hervorrufen soll. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Noch schnell zum Anfang. Warum wird das nun als Geheimnis bezeichnet? Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Ist es ein Geheimnis, weil es niemand wissen darf? So könnte man fragen. Natürlich nicht. Zwei Gründe. In der Bibel ist ein Geheimnis immer etwas, was bisher noch nicht im vollen Ausmaß bekannt war, aber nun von Gott offenbart wird. Bekannt gemacht wird. Also gerade nicht, um es geheim zu halten, sondern um es bekannt zu machen. Und zweitens, der Inhalt dieses Glaubensbekenntnisses ist deswegen ein Geheimnis, weil nur der Glaube diese Wahrheit erfassen kann. Die Welt hat keine Augen dafür, keine Antenne dafür. Es ist eine geistliche Wahrheit, die nur der Geist offenbaren und erklären kann. Deshalb ist es ein Geheimnis. Wir kommen zum Schluss. Erhabenheit und Wichtigkeit der Wahrheit Gottes. Hoffentlich hat es nicht nur unser Herz erwärmt, sondern uns auch motiviert, für diese Wahrheit Gottes uns ganz einzusetzen, es ganz zu leben. Es ist wirklich ein Schatz, der festgehalten werden muss, der bewahrt und gehütet und eben auch verkündigt und verbreitet werden muss. Und dafür wollen wir Gott loben, weil das so großartig, so einzigartig ist, was er getan hat im Laufe der Geschichte. Und noch einmal, das sind ja nur einzelne Stichpunkte herausgenommen aus der ganzen Heilsgeschichte Gottes. Es ist herausragend, unvergleichlich. Loben, glauben, leben, festhalten und teilen müssen wir diese Wahrheit Gottes. Gott dafür loben. Wir sollen daran glauben, es als Mitte unseres Glaubens und Lebens haben. Wir sollen es leben mit allen Konsequenzen, dafür einstehen. Und wir sollen es teilen oder mitteilen. Es der Welt verkündigen, in der Nähe oder in der Ferne, spielt keine Rolle. Und auch daran festhalten. Nichts preiszugeben, nicht zu verwässern oder umzubiegen. Demgemäß leben, im Bewusstsein der Erhabenheit und Wichtigkeit der Wahrheit Gottes, das weitet unseren Horizont, damit wir nicht im Diesseits hängen bleiben, sondern immer schon die Morgenröte der Ewigkeit in Betracht ziehen. Und das hilft uns dann auch ganz entscheidend, unser Leben hier auf der Erde mit allen Mühen, Problemen und Sorgen auch besser zu bewältigen. Jawohl, auch das gilt. Das gibt dann auch Kraft zum Durchhalten. Amen. Amen.